Das heilige Evangelium bei Lukas im 18. Kapitel. Jesus sagte zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, und verachteten die anderen dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Das ist der Wochenspruch zu diesem 11. Sonntag nach Trinitatis und legt uns auch eine Spur durch die kommende Woche, worüber wir nachdenken können, und was wir auch in unserem eigenen Herzen und im Zusammenleben in unserer Gemeinschaft austragen sollen. Die Tugend, die Grundhaltung der Demut ist in dieser Woche adressiert. Und mit dem Evangelium hält uns Lukas zwei Menschentypen vor Augen. Eine dieser großen Spiegelgeschichten des Evangeliums. Wenn wir reingucken, gucken wir selbst raus. Und natürlich steht die Frage im Raum: Wie ist es denn mit mir selbst? Ganz erstaunlich, ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, auch wie dieser Zöllner ganz besonders, was man beim Beten so alles sehen kann. Ne? aber auch das ist ein Stück Menschsein. Das Vergleichen liegt uns Menschen als sozialen Wesen, als Wesen, die von ihrer Schöpfungskonstruktion her auf Kooperation angelegt sind. Das Vergleichen liegt uns Menschen als sozialen Wesen in der DNA. Es ist ein Teil unserer Mitgift, zum Guten wie im Bösen. Wir wissen, dass die Geschichte menschlicher Gewalt mit dem Vergleichen anfing bei Kain und Abel. So zieht sich das durch die ganze Geschichte hindurch. Und wenn wir mal heute in unserer Gegenwart gucken, der große Kunststück derjenigen, die sich die digitalen Technologien ausgedacht haben, war ja ein Gut, das ohne Kosten replizierbar ist, also Daten kann man vervielfältigen, so zu verknappen, dass sie in eine Vergleichsökonomie eingespannt werden. Wer ein bisschen auf Facebook oder Instagram oder dem ganzen Zeug unterwegs ist, der weiß, die Währung, in der da gezahlt wird, das sind die Likes, ob man gesehen, anerkannt wird und geschätzt wird. Und man schaut dann immer mal auf seinen Account, wenn man etwas gepostet hat, so wie viele Menschen haben das angeguckt, wer hat das geschätzt und hat einem einen Daumen hoch gegeben oder wie viele Kommentare hat man damit eingeheimst. So die harte Währung müssen nicht immer nur positive Kommentare sein. In der digitalen Welt funktioniert ja vieles über negative Emotionen, über das Anfachen von Zorn und über gewalttätige Rhetorik. Das wird vom Algorithmus in der digitalen Welt ganz besonders geschätzt und besonders weit verbreitet. Interessant doch, dass ein solches Muster von den Anfängen menschlicher Geschichte überhaupt, also direkt im Anschluss an die Schöpfungserzählung Genesis 4, Kain und Abel, der erste Mord, und von dort zieht sich eine Welle von Blut, eine Spur von Blut durch die ganze menschliche Geschichte. Und wenn wir ganz von den Anfängen jetzt in unsere Gegenwart hineinreichen, die grundlegenden Mechanismen, wie Menschen funktionieren, nämlich über Vergleich und über Anerkennung, die sind sich gleich geblieben. Und dieser Mechanismus, der steckt natürlich im Hintergrund dieser Geschichte. Wir kommen aus der Ökonomie des Vergleichs normalerweise nicht raus. Und weil wir kooperative Wesen sind, brauchen wir auch den Vergleich mit den anderen, im Guten wie im Bösen. Als ich ganz junger Pastor war, gerade so, ich meine, 2 Jahre oder so im Dienst gewesen, gab es einmal einen Pfarrkonvent. Ich war damals im Kirchenkreis Wied am Mittelrhein, also wo wir heute noch wohnen, aber in der Pfarrstelle bin ich schon lange nicht mehr. Und da gab es ziemlich Konflikte in der Pfarrerschaft und es gab eine sehr robuste Superintendentin, die erste Frau auf dem Posten, und die hatte so die Vergleichsökonomie, ein deutsches Sprichwort sagt, auf einen Schelmen anderthalb. Also ist immer noch mal ein bisschen robuster als die lieben Pfarrkollegen zu machen. Da ging es also viel um Machtfragen. Wer ist hier denn eigentlich Chef? Und der Superintendentin war das sehr wichtig zu zeigen, ich bin hier der Chef und ich habe hier zu sagen. Und weil das natürlich einige Probleme nach sich zog, wie immer in Gemeinschaften, wo diese Art von Robustheit regiert, gab es einen Pfarrkonvent und da machte man so allerhand gruppendynamische Übungen, um mal so ein bisschen an die Wurzel des Problems zu kommen und auch die gegenseitige Wahrnehmung etwas anders zu perspektivieren. Und es gab eine ganz interessante Übung dabei, die ist mir so hängen geblieben. Der Trainer, mit dem wir da geübt haben, ein Gruppendynamiker, der sagte, jetzt bitte ich euch Pfarrer mal, dass ihr euch der Reihe nach aufstellt, von dem Mächtigsten bis zum Ohnmächtigsten. Also ihr könnt euch vorstellen, wo sich unsere Superintendentin hinstellte, und zwar jetzt ohne sozusagen reflexive Hemmungen, nämlich ganz nach vorne. Das war ein Statement, aber so die anderen dahinter. Ich muss dazu sagen, mich hat sie eigentlich überhaupt nicht geschätzt. Also als konservativer Theologe, konservativer Pfarrer war das zwischen ihr als feministischer Theologin und mir immer ein bisschen spannungsgeladen. Ich habe viele Jahre gebraucht, um irgendwie auch aus dieser etwas vertrackten Beziehung herauszutreten. Ich habe mich ganz ans Ende gestellt. War natürlich auch ein Statement und kein demütiges Statement, denn was ich damit ausdrücken wollte, das ist mir aber erst später klar geworden, war eigentlich, du kannst mich mal, du kannst mich mal. Ist mir vollkommen egal hier, deine Machtökonomie. Ich stelle mich einfach raus, ich stelle mich selbst ganz an den Rand. Ich finde ganz interessant, das ist ja so ein Verhaltensmuster, das manche Frommen in Anführungsstrichen auch gerne so machen, sich selbst an den Rand zu stellen und zu sagen, ich mache da grundsätzlich gar nicht mit. Man kommt aber nicht raus. Also wenn Kain und Abel damit angefangen haben, dann werden wir nicht diejenigen sein, die das aus unserer eigenen Kraft durchbrechen können, dieses toxische Muster von Vergleich. Ja, das war in dieser Übung mit den Pfarrerinnen und Pfarrern natürlich sehr explizit, worum es da ging, nämlich wo stehe ich denn im Vergleich zu den anderen, wie viel Anerkennung habe ich. Das war sehr explizit, meistens sind Machthierarchien ja viel impliziter und trotzdem wirksam. Wie ist das in Gemeinschaften, wie ist das hier bei euch? In meiner eigenen Gemeinschaft, in der Michaelsbruderschaft, welche Währung zählt denn da, wenn es um Anerkennungsvorgänge geht? Wer ist denn da am höchsten gezählt? Der, der besonders fromm ist oder besonders fromm tut? Ist ja manchmal auch ein Unterschied. Ich war mal vor einigen Jahren zu Gast in einer Bruderhofgemeinschaft. Ihr werdet die vielleicht auch kennen, in England, in Beechgrove, und der Bruderhof, die Brüderhöfe, ist eine Gemeinschaftsform, ursprünglich aus Deutschland kommen, ich glaube, es gibt so um die 20, eigentlich auf der ganzen Welt verteilt, mit einem Schwerpunkt in Nordamerika, Kanada, USA, in Deutschland gibt es auch einige, in England gibt es, glaube ich, 2. sind große Gemeinschaften, die in Gütergemeinschaft leben, aber als Familien. In Beechcroft sind es, glaube ich, 300 Menschen, die da zusammenwohnen. Von der ältesten Oma, die über 90 da ihren Platz hat, bis zu einem Haufen kleiner Kinder, die mit dabei sind. Also eine ganz beeindruckende Lebensform, die in Gütergemeinschaft leben, das heißt also ohne Geld. Und abends treffen die sich dann immer in einem großen Saal zum gemeinsamen Essen. Die leben sonst in ihren kleinen Häusern, die auf dem großen Gelände verteilt sind, kommen aber abends zum Essen alle zusammen. Und dann stand immer mal wieder einer auf und sagte dann abends was, ja, ich will der Gemeinschaft mitteilen, so und so, wurden Informationen weitergegeben. Und den Bruder, der mich begleitete, als ich dort zu Besuch war, mit meiner Frau und unserem jüngsten Sohn, der ja auch Theologie studiert, den fragte ich diesen Bruder, wie funktioniert denn das mit eurer Leitung hier? Sagt er, ja, ach, da machen wir nicht so viel Wind drum. Da gibt es immer drei leitende Brüder, allerdings nur Brüder, Ja, und die sind das dann eine Zeit lang. Und wenn wir oder die den Eindruck haben, das muss sich ändern, ja, dann gibt es halt drei andere. Und das ist dann immer irgendwie so klar, wer das wird. Das lassen wir uns vom Herrn zeigen. Ja, gewählt in dem Sinne werden die nicht. Uns ist das dann klar, wer das wird. Sagt, ja, wer ist das denn jetzt? Also müsst ihr euch vorstellen, im großen Saal 300 Leute. Sagt, ja, guck doch mal, ob du den erkennst. Ich muss sagen, bei uns in der Michaelsbruderschaft, wenn ich in unserem Kloster bin, Kloster Kirchberg, da gibt es den Platz des Ältesten. Und da sitze ich als Ältester der Bruderschaft da und bin dann für jeden auch zu identifizieren. Das war bei den Bruderhofbrüdern nicht so. Und ich muss euch sagen, ich habe tatsächlich nicht festgestellt, wer denn da jetzt gerade so das Sagen hat. Und sie haben es mir auch nicht gesagt. Ich habe da nicht weitergefragt und fand es aber so interessant, wie diese Gemeinschaft offensichtlich versucht hat, sich diesem Problem zu stellen, dass es diese Anerkennungsgefälle gibt. Wir sind natürlich sofort bei dem großen Evangelium, wo Jesus sagt, auf die Nachfrage der beiden Brüder, gib uns zu deiner Rechten und zu deiner Linken zu sitzen. Und Jesus antwortet, so soll es bei euch nicht sein. Ein eminent machtkritisches Evangelium, das für jede geistliche Gemeinschaft auch eine große Herausforderung ist. Wir sehen, der Geist des Vergleichens kann toxisch werden und Gemeinschaften sind darauf angewiesen zu schauen, wie können wir diese toxischen Schleifen von Anerkennung durchbrechen. Der Vergleich kann auch sehr heilsam sein. Paulus sagt beispielsweise dreimal in seinen Briefen, werdet so wie ich bin. Ja, auf Griechisch ist das noch deutlicher, mimetai mu gineste, werdet meine Nachahmer. Dieses Mimetai, das griechische Wort, da spricht das Wort Mimesis, Nachahmung drin. Also er hatte auch überhaupt kein Problem damit zu sagen, ich bin für euch ein Vorbild, orientiert euch an mir und werdet so wie ich bin, dann wird es auch in eurer Gemeinschaft, also bei den Korinthern, den hat er ja zweimal geschrieben und da war immer mächtig Konflikt und ordentlich Betriebstemperatur in der Gemeinschaft drin. Wie kann man das durchbrechen? Paulus sagt, schaut auf mich als apostolische Gestalt und nehme mich zum Vorbild. Das ist auch eine Vergleichskultur, aber eine, die zumindest für uns, die wir das heute lesen, keine toxische Vergleichskultur ist, sondern eine, die hilft, Verwirklichungsgestalten des Glaubens auch zu erkennen. Ja, Vergleichskulturen, die stecken in dieser Geschichte drin. Wie können wir sie eigentlich durchbrechen, dass wir beim Beten nicht nach rechts und links gucken, wer besonders fromm ist, sondern dass wir unser Herz ausrichten auf den, der die Quelle aller Anerkennung ist, vor dem wir sind und sein dürfen als seine geliebten Kinder, immer in einem 1:1-Verhältnis, das uns aus diesen toxischen Kulturen auch rausholt. Und das ist doch das Geheimnis auch des Gebets, dass auch wenn wir niemals alleine beten, immer eingebettet sind in eine Gemeinschaft, Vater unser im Himmel heißt es, nicht nur mein Vater im Himmel. Betend sind wir eingebunden in eine große, weltumspannende Gemeinschaft, die große Kirche, aber auch immer in verkörperte, leibhafte Kulturen, wo wir zugehörig sind und wo wir auch ringen müssen. Und trotzdem treten wir, wenn wir vor den Herrn treten, aus diesem Wir heraus und treten in ein 1:1-Verhältnis von Kindschaft ein. Eintreten, das müssen wir auch so ein bisschen so nochmal prüfen, dieses Wort. Lukas, der uns diese Geschichte erzählt, ist ja ein unfassbarer Sprachkünstler. Wenn man das mal liest, wie er ist ja eine der großartigsten Erzählungen der Weltliteratur, auch das Evangelium, wie Lukas es erzählt hat. Mit welchen Mitteln er arbeitet, um uns dieses 1:1-Verhältnis vor Gott deutlich zu machen. Im griechischen Text des Evangeliums wird das noch viel deutlicher als im deutschen Text. Da wird nämlich deutlich, dass der Pharisäer, der zum Tempel geht, vor Gott tritt und dann Gott anredet, das machen beide, Hotheos, der Gott, wörtlich übersetzt, wir können es im Deutschen gar nicht so nachmachen. Hotheos, die Anrede, die bringt eigentlich zum Ausdruck, also er betet kein abstraktes göttliches Wesen an, sondern ein göttliches Du, das letztlich einen Namen hat. Du Gott, würden wir es am besten übersetzen. Die Anrede von Pharisäer und Zöllner. Und dann macht Lukas aber deutlich, der Pharisäer nimmt einen Standpunkt vor Gott ein. Stateis steht da im Griechischen. Er hat einen Standpunkt vor Gott, dann redet er Gott an, du Gott, und dann kommt ich. Ich danke dir. Sogar im Griechischen ist es nur eine Verbform, Eucharisto. Aber sehr interessant, aus dem Standpunkt kommt sozusagen auch erstmal der Fokus darauf, wer bin ich denn? Wer bin ich? Und dann sind wir sofort in der Logik des Vergleichs drin. In der Gestalt des Zöllners ist das anders und das macht Lukas sehr bewusst auch sprachlich, dass dieser Zöllner, also ohne in philologische Details jetzt reinzugehen, kann ich es vielleicht nicht so ganz gut erklären. Im Griechischen steht da eine Partizipform, hestos, also stehend, wagte der Zöllner nicht einmal die Augen zum Himmel zu erheben. Ja, da kommt es nicht auf den Standpunkt an, sondern gerade deutlich zu machen, er nimmt keinen Standpunkt ein, weil er selbst weiß, vor Gott kann ich keinen Standpunkt haben, außer dem, der mir geschenkt wird. Ich kann nicht mit dem Ich anfangen, ja, sondern muss mich aus dieser Beziehung zunächst rausnehmen und mich ganz auf den Herrn hinwerfen, von dem ich angesehen werden will und der mir diese Anerkennung gibt und überhaupt einen Standpunkt, den ich einnehmen kann, den ich ohne diese Schlüsselbeziehung meines Lebens überhaupt nicht haben kann. Das ist der Grundvollzug des Pharisäers. Der kann nicht einfach vor Gott stehen. Standpunkte einzunehmen, ja, wie viel steckt da drin? Kann man eigentlich miteinander streiten, zum Beispiel um die Wahrheit streiten, um das rechte Verständnis streiten, ohne sich in einen Standpunkt zu verrennen, der dann statisch ist, fix ist, der verteidigt werden muss, den man dann argumentativ mit allen Klingen der Vernunft auch gegen die den bestreiten, auch einnehmen kann. Kann man so in die Hingabe eintreten, dass man sagen kann, das, was ich bin, bin ich so vom Herrn her, dass ich keinen Standpunkt einzunehmen brauche, außer dem, der mir geschenkt ist. Ja, es kann keinen anderen Grund geben, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus, sagt Paulus in 1. Korinther 4. Und wenn es einen Standpunkt gäbe, dann gäbe es den, aber das ist nicht mein Standpunkt. Und die Frage, wie ich damit umgehe, wie ich den einnehme, wie ich den verteidige, wie ich den vergleiche mit anderen, das ist eine sehr tiefe und ernste Frage des geistlichen Lebens. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Also wie ich sagte, wörtlich aus dem Griechischen übersetzt, der Zöllner aber stehend von ferne wollte die Augen nicht aufnehmen, heben zum Himmel. Er wagte es nicht, diesen Standpunkt vor Gott einzunehmen. Er schlug sich an seine Brust, so wie wir es im Bußgebet tun. Ich habe euch gerade verwirrt in der Eingangsliturgie. Als Michaels Bruder hat man diese Worte so drin, das war jetzt aus der alten liturgischen Form, wo man sich dreimal an die Brust schlägt. Meine Schuld, meine Schuld, meine große Schuld. Auch das kann zum Ritual und Standpunkt werden, macht aber recht verstanden doch deutlich, vor Gott habe ich diesen Standpunkt nicht. Er schlug an seine Brust, also der Zöllner, und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Auch da lohnt es sich nochmal in den griechischen Text reinzuschauen. Für uns lesen wir vielleicht über dieses Gott sei mir Sünder gnädig ein bisschen schnell hinweg, weil es so geprägte religiöse Sprache ist. Lukas setzt dort an diese Stelle ein griechisches Wort. Hilasteti moitu hamartolo steht da im Griechischen. Das sagt euch jetzt nicht viel, aber dieses Hilasteti ist ein Verb, hilaskestai, und das heißt eigentlich Sühne. In Römer 3, Vers 25 steht, den Christus Jesus, nämlich, hat Gott für den Glauben hingestellt zur Sühne in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Den Jesus hat Gott hingestellt zur Sühne in seinem Blut. Und da steht das Wort Hilasterion, das ist das Hauptwort, das Nomen zu diesem Verb Hilaskestai. Das Hilaskestai Hilasterion hat seinen Platz im Tempel, und zwar im Opferkult. Das Hilasterion aus Römer 3, Vers 25, es wird übersetzt mit Sühneplatte, das ist der Ort am Altar, wo das vergossene Blut ein Sinnbild für den Vollzug der Sühne, die Gott Israel im Opferkult gibt, wo das Sühnopfer, das Blut des Sühnopfers vor dem Altar ausgeschüttet wird. Und Paulus sagt in Römer 3, Vers 25, dass was im Opferkult des Tempels der Sühneort ist, wo wirklich Sühne geschieht, ist für euch, Gemeinde Jesu, das Kreuz, an dem Jesus sein Blut vergossen hat und wo diese Sühne geschieht, nämlich eine Zurückführung des verlorenen, zum Tode bestimmten Menschen in das Leben, das seine eigentliche Bestimmung ist. Das geschieht dort am Kreuz, wo das Blut Jesu Sühne wirkt und reinigt. Und genau dieser Wortzusammenhang, der also den Tempelkult und die Überholung des Tempelopferkults durch den Opfertod Jesu markiert, begegnet in unserem Text hier. Also Gott sei mir Sünder gnädig, hilasteti moito hamartolo, könnte man präziser übersetzen, sei mir versöhnt, mir dem Sünder, sei mir versöhnt. Ist im Deutschen schwierig, im Griechischen gibt es ja nicht nur eine Aktivform, etwas tun, und eine Passivform, etwas erleiden. Es gibt dazwischen etwas, eine Mediumform. Und dieses Hilasteti ist eine Mediumform. Das sind immer Sachen, die von außen geschehen, aber nicht ohne, dass ich beteiligt bin und mittue. Sei mir versöhnt, geht nicht ohne mich und trotzdem geschieht das Entscheidende durch das, was Gott tut. Es ist interessant, dass Lukas ist der einzige Evangelist, der uns diese Geschichte erzählt übrigens, steht im sogenannten lukanischen Sondergut. Interessant, dass damit Lukas auf den Sühnetod Jesu schon vorausblickt. Und in diesem Gleichnis, das Jesus erzählt, also sein eigener Sühnetod, das, was er erworben hat, um Menschen zu versöhnen durch den Tod ins Leben hindurch, nämlich nur durch vergossenes Blut. Nur indem wirklich etwas stirbt, kann etwas Neues werden. Ja? Und das hat der Zöllner verstanden. Sei mir versöhnt, mir dem Sünder. Das, was du tust, lebendiger Gott, um mich in die Gemeinschaft mit dir zurückzuholen, das ist das Entscheidende. Und so steht er paradox ohne Standpunkt vor Gott und lässt sich in diesen Strom des Blutes Jesu mit hineinnehmen und erfährt so, dass er geliebtes Kind Gottes ist, weil er durch die Sühne, die Jesus geleistet hat, vollzogen hat, mit hineingenommen ist in die Beziehung des Vaters zum Sohn. Ihr merkt, das wird sofort ziemlich komplex, wenn man da reingeht. Also das ist für mich immer so faszinierend. Ich habe, als ich mich wieder rangesetzt habe, um die Predigt vorzubereiten, wieder so gestaunt über die Tiefe des Wortes Gottes, was in einer solchen Geschichte, die viele von euch schon ganz oft gehört haben und ich auch schon oft gelesen habe. Die letzte Predigt, die ich darüber gehalten habe, war übrigens, ich habe in meinen alten Unterlagen nachgeguckt, am 11. Sonntag nach Trinitatis 2022 hier. Und habe mir das nochmal angeschaut, nachdem meine Predigt fertig war, und sah dann, das ist doch ziemlich anders, was ich vor 4 Jahren gesagt habe, weil Gott mich an dieser Stelle nochmal so berührt hat. Ja, ihr Lieben, die Grundhaltung der Demut. Gott nimmt uns aus einer toxischen Ökonomie des Vergleichens heraus. Er nimmt uns hinein in den Strom, der vom Kreuz Jesu ausgeht, in den Strom der Reinigung, die Sühne wirkt und uns in die Gemeinschaft mit ihm zurückführt. Er holt uns als seine geliebten Kinder aus diesem toxischen Vergleichen raus in eine Eins-und-Eins-Beziehung zu ihm, wo wir keinen Standpunkt haben, den wir verteidigen müssten, sondern wo wir ganz auf ihn bezogen sind, weil er uns die Anerkennung gibt, die wir brauchen. Und damit können wir leben und damit können wir sterben. Es ist genug da. Mehr brauche ich nicht. Ich brauche nicht diesen Blick, wenn ich im Gebet sein sollte. Demut heißt auch, ich bin mir klar, dass diese Angriffe aus dieser Kultur des Vergleichens immer da sein werden. Es ist immer ein Stück der sozusagen meiner gefallenen Natur, aber es ist ein geistlicher Weg, sich darüber klar zu werden und dann zu schauen, wie kann ich diese Kindschaft mehr und mehr leben und dort drin bleiben. Und als Gemeinschaft, also ich spreche jetzt selbst als jemand, der Verantwortung trägt für eine geistliche Gemeinschaft, wie können wir als Gemeinschaft eine Spiritualität, einen geistlichen Weg einüben, indem wir diese toxischen Kulturen des Vergleichens erkennen, diese Machtkämpfe, die uns immer wieder plagen werden, die ist besser und schlechter, wer ist frömmer, wer weiß mehr Bescheid, wer ist der bessere Theologe und so weiter. Das wird jede Gemeinschaft plagen. Die Gemeinschaften unterscheiden sich darin, wie sie in der Lage sind, das zu erkennen, das zu bearbeiten, reflexiv im Gespräch, im Miteinander und es vor Gott zu bringen an den Sühneort, an die Kaporet, wo das Blut Jesu auch diesen Mechanismus reinigt und zum Guten wendet, sodass wir auch in unseren Gemeinschaften vielleicht sagen können, ich meine, ich könnte das für mich jetzt nicht so sagen zu meinen Mitbrüdern, werdet so wie ich, das käme mir so nicht über die Lippen, aber vielleicht so, dass ich mein Stück der Wahrheit, die Gott mir gezeigt hat, in unsere Mitte legen kann und es fördert uns gemeinsam. Ich möchte schließen mit einem kleinen Zitat zur Demut von Teresa von Avila, der großen spanischen Mystikerin. Sie hat ja dieses wunderbare Buch über ihre Erfahrung geschrieben, Die innere Burg. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt, Die innere Burg, das ist die Mitte unseres Menschseins, unser Herz, in dem der lebendige Gott und ich, vergänglicher Mensch, zusammen sind und sonst niemand. Das ist die innere Burg. Um in diese innere Burg zu gelangen, müssen wir 7 Wälle übersteigen. Und 7 Festungen müssen gestürmt werden, damit wir den Zugang in diese innere Burg haben. Und in der 6. Mauer, also schon ziemlich weit in der Mitte, da spielt die Tugend der Demut eine große Rolle. Und Teresa von Avila schreibt dazu, einmal überlegte ich, warum unser Herr diese Tugend der Demut so sehr liebte. Und mir kam, wie mir scheint, ohne dass ich lange darüber nachgedacht hätte, sondern ganz plötzlich dieser Gedanke, dass es daher kommt, dass Gott die höchste Wahrheit ist. Und Demut heißt, in der Wahrheit zu wandeln. Dass es eine sehr große Wahrheit ist, nichts Gutes aus mir selbst zu haben, sondern nur Elend und nichts zu sein. Keinen Standpunkt einnehmen. Und wer das nicht versteht, schließt Teresa, der wandelt in der Lüge. Demut heißt, in der Wahrheit zu wandeln, meiner eigenen Wahrheit und der Wahrheit Gottes. Ich weiß nicht, wer unter euch spanischsprachig ist, aber auf Spanisch finde ich, ich kann kein Spanisch, aber ich finde, es ist eine so klangvolle Sprache. Auf Spanisch heißt das La humildad es andar en verdad, andar en verdad, in der Wahrheit gehen. Und das ist doch eine gute Leitschnur für die nächste Woche, die ja heute anfängt, oder? Wollen wir das gemeinsam wagen und so unserem Gott das hinhalten? Wir wollen in der Wahrheit gehen, in dem Weg, der vor uns liegt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.